Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin Moin.
Nach dem 1:3 auf St. Pauli, nun ist es amtlich, die Saison ist vorbei. Wie du letzte Woche gesagt hast.
Ja. Das ist blöd, dass man darüber schmunzeln muss. Und
ja,
muss das, was
ja.
Man selber gesagt
das
hat.
Wohl das, was man definitionsmäßig als Galgenhumor bezeichnet.
So, das ist gar nicht schlecht.
Mhm. Ne? Also, Holstein braucht ein Wunder für den Klassenerhalt und hat Glück, dass es den VfL Bochum gibt und man nicht Letzter ist.
Ja, also die Vorstellung auf dem Kiez, nur also jetzt analytische Details jetzt nochmal wieder auf den Tisch zu packen, glaube ich, ist nicht besonders zielführend, ist auch schon ausführlicherweise überall geschrieben, gesagt und gezeigt worden, in allen talentfreien Bereichen, sage ich mal, wieder sehr gute Zahlenwerke, sehr gute Statistiken, ist nur ein bisschen blöd, wenn in den entscheidenden Momenten diese Zahlen dann zur Nullaussage vorkommen, weil man in den entscheidenden Momenten dann nicht zur Stelle ist, beziehungsweise vorne nicht trifft, siehe Fiete Abs, Elfmeter, Chance direkt vor der Pause. Das wäre das 1:1 gewesen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, es hätte schon 2:0 oder 3:0 für St. Pauli stehen können. Also die Vorstellung auf dem Kiez war von Intensität und auch Wille geprägt. Aber es hat gezeigt, außer Nikolai Rembo-Remberg und Phil Harris vorne mit noch mehr Abstrichen als bei Remberg, waren die Spieler an diesem Freitagabend leider nicht erstligatauglich in einer Partie, die sich auf, sagen wir mal, wohlwollend gehobenem Zweitliganiveau bewegt hat.
Ja, genau das ist das ja. Ne? Also das, wir haben es ja schon oft gesagt, dass das so einfach nicht reicht für die Bundesliga und das ist jetzt ja nochmal mit richtig dickem Stift irgendwie unterstrichen worden, weil ja auch St. Pauli selbst nur in Ansätzen Bundesliga-tauglich ist, offensichtlich. Ne? Also, dass die haben jetzt auch kein Feuerwerk abgebrannt da, haben mit ganz einfachen Mitteln ein bisschen hinten kompakt gestanden dann im Verhältnis und ihre Nadelstiche gesetzt. Das reicht offensichtlich schon. Und dann auch einen Elfmeter zum Ausgleich kurz vor der Pause nicht reinzumachen, kann man auch sagen, dass das ist vielleicht unglücklich oder so, aber das ist nur zu einem gewissen Teil dann Pech, ne? Das ist auch Unvermögen und eben fehlende Qualität in diesen Momenten dann zuzuschlagen. Ne?
Darauf reduziert sich vieles. In einer, sag ich mal, in Anführungszeichen normalen Saison passiert das natürlich auch, dass man Elfmeter in wichtigen Spielen in entscheidenden Momenten verschießt, aber dann da steht es zur Halbzeit jetzt auch in dieser Partie 0:1 aus Kieler Sicht. Das ist jetzt alles andere als ein Weltuntergang. Das kann man in 45 Minuten auch am Hamburger Millantor noch korrigieren. Man hatte auch mehr Ballbesitz, also die Störche hatten mehr Ballbesitz, aber da ist bis auf die Schlussphase wirklich nicht mal richtig in Ansätzen was Gefährliches daraus resultiert vom St. Pauli-Tor. Und das ist eben eine Frage der Qualität. Das darauf reduziert sich. Das haben wir aber schon 50 Mal jetzt erzählt. Ja. Und es ist auch irgendwie zu blöd, dann immer wieder das Gleiche sagen zu müssen, weil die Spieler geben sich ja Mühe. Es ist ja nicht so, dass sich jemand hängen lässt. Und wie sehr der Kopf da auch mittlerweile eine Rolle spielt, zeigt ja auch die Szene mit Timo Becker nach dem Abpfiff da, als sie zu den Fans gegangen sind und bei dem auf einmal Tränen rollen, dass die Nerven sind bis zum Anschlag gereizt. Und das ist keine schöne Situation. Und die wollen wir jetzt ja Houdini-mäßig entfesseln, indem wir was sagen?
Ja.
Die Saison ist vorbei.
Die Saison ist vorbei, ja. Genau. Der Druck ist weg. Ja, ich meine, dazu gehört ja auch, um diese Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen in irgendeiner Form, darfst du halt nicht die Augen davor verschließen. Ne? Ich finde, in viel zu vielen Situationen, Aussagen und so weiter, kommt das einfach noch durch, dass man vielleicht auch nur nach außen hin, aber das gar nicht so richtig wahr und annimmt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel lese im eigenen Live-Ticker von Holstein Kiel, bei aller Holstein-Brille und Optimismus und Subjektivität, die da drin ist, aber da zur Halbzeit zum Beispiel von einem guten Auswärtsspiel zu schreiben, so das weiß ich nicht, das ist Realitätsverlust, ne? Und damit wirst du nichts. Mhm. Also das
hilft unverständlich. Hilft wirklich nicht weiter, sich in die eigene Tasche zu lügen. Ja. So würde ich das mal gerne formulieren. Das ist nicht zielführend und sorgt für noch seltsamere Kapriolen wahrscheinlich im Rahmen des Nervenkostüms. Und das bringt einfach nichts mehr. Ja. Und man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, Holstein ist kein natürlicher Aufsteiger. Mhm. Also natürliche Aufsteiger sind gewesen zuletzt Werder in der Saison, als sie aufgestiegen sind, und Schalke. Die haben sich dann natürlich dann selbst torpediert. Die Folgen sieht man jetzt in der zweiten Liga. Kaiserslautern wären natürliche Aufsteiger mit dem Background da, Stadion, Tradition in der Stadt. Der HSV wäre ein natürlicher Aufsteiger. Das meine ich mit nicht natürlicher Aufsteiger.
Das sind diese gefühlten Erstligisten in der zweiten Liga.
Ist
das,
ist
ja in Nürnberg vielleicht noch,
ja, Hannover mit
Abstrichen.
Ja, genau. Ja, ja. Also Holstein ist kein natürlicher Aufsteiger, und das muss man jetzt einfach endlich mal kapieren. Und was heißt, muss man endlich mal, die intern hat man das wahrscheinlich schon vor der Saison, wusste man das. Vielleicht hatte man auf ein bisschen höheren Punktertrag gehofft. Das wäre dann schon ein großes Wunder gewesen, eingedenk des aktuellen Kaders und der vermeintlichen Qualität des aktuellen Kaders. Für mich ist jetzt, wie gesagt, die Drucksituation, ach so, und das so, weil du sagtest, so in St. Pauli hat auch nicht gut gespielt, das ist auch so ein Zeichen, wie sich Mannschaften nach dem Aufstieg unter geänderten Vorzeichen, wie man zu Punktgewinnen kommt, wie sich Mannschaften da verändern. Ne? St. Pauli und Holstein waren sicherlich in der vergangenen Saison die beiden spielstärksten, zumindest mit die spielstärksten. Jetzt hat sich das Ganze verlagert zur Absicherung der Fokus ist auf die Absicherung des eigenen Tores gerichtet. Das geht ja auch wahrscheinlich gar nicht anders, wenn man wirklich mit normalen Kräften ein Wunder bewerkstelligen möchte. Ich sag Abkehr davon. Warum? Für mich sind das jetzt noch 22 Testspiele und damit die längste Vorbereitung auf eine Saison ever. 22 Testspiele mit Wettkampfcharakter, wie gemeint. Weil man sich jetzt bereits auf die Zweitligasaison 25/26 vorbereiten kann. Und dazu gehört für mich wirklich weg mit jeglichem Druck, irgendwas erreichen zu müssen, sondern Hinwendung zu wieder mehr Mut zur eigenen Offensive. Und wenn das dann 3-7 ausgeht, ein Spiel, dann sage ich, das ist im Hinblick auf das, was in der zweiten Liga erforderlich ist, wahrscheinlich lehrreicher und besser für eine Entwicklung einer Mannschaft, als sich jetzt hinten 0-2, ich will nicht sagen zu ermauern, das tut Holstein ja nicht, aber den Fokus zu sehr auf die Absicherung des eigenen Hoheitsbereiches zu legen, was ja bislang zumindest in den ersten 12 Spielen auch nicht funktioniert hat.
Ja, das ist tatsächlich, ist es jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage, ne, die du für dich schon beantwortet hast. Also entweder man wirft alles in die Waagschale, man versucht bis zum Winter irgendwie die Stimmung hochzuhalten, die Köpfe hochzuhalten, vielleicht noch einen Punkt zu holen, um dann vielleicht wirklich mit dem viel beschworenen Notgroschen im Winter nochmal nachzulegen, ein, zwei Haudegen, sag ich mal, zu verpflichten, um wirklich alles dafür zu tun, die Bundesliga zu halten. Oder eben, wie du sagst, die Planung für die neue Saison beginnen jetzt schon sehr konkret für die neue Zweitligasaison, und man richtet alles darauf aus, im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, eine solide Zweitligasaison zu spielen. Weil die Gefahr ist ja dann bei sowas auch immer da, dass das in der zweiten Liga nach dem Abstieg dann sehr schwer wird.
So ist es. Und deshalb wäre es für mich, glaube ich, sinnvoll, also das soll jetzt hier nicht Harakiri-Sturmlauf und kommt, liebe Gegner, wir laden euch zum Toreschießen ein, so jetzt ist das auch nicht gemeint. Aber dass man die Balance wieder so ausrichtet, eben, dass auch der Mut nach vorne, der Mut zum Zocken, Laufen und Grätschen bis zum Umfallen sowieso, das gehört ja, das gehört in der ersten Liga dazu und das gehört in der zweiten Liga ganz genauso dazu, aber den Mut und die Lust am Zocken wieder vorne, ein Doppelpässchen, ein Steckpass, naja, und wenn das nicht geht oder so, man fängt einen Konter, dann ist das halt so. Auch daraus kann man lernen, und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr auffällig, dass Mannschaften, die absteigen aus der ersten Liga in der zweiten Liga, zumindest anfangs massive Probleme haben, wieder das für sich im Kopf klar zu bekommen, dass man jetzt hier nicht nur den Strafraum und das eigene Tor verteidigt, sondern dass man auch mutig nach vorne spielt. Und das kann man vielleicht schon mal im Vorwege ein ganz klein bisschen, minimieren, dieses Risiko. Und gleichzeitig lernt man trotzdem schnell, handlungsschnell zu sein auf Bundesliga, also wie es auf der Bundesliga-Ebene dringend erforderlich ist, zu antizipieren, die Situation rechtzeitig zu erkennen. Vielleicht ist das ein Ansatz, mit dem man die Restsaison dann vielleicht durchaus sportlich sinnvoll angehen kann.
Es kann ja auch durchaus ein Weg sein insgesamt, also schon einfach jetzt wirklich konkret das einzuplanen als gesetzt. Ja. Wir steigen ab und wir spielen nächste Saison wieder in der zweiten Liga. Nicht nur sportlich, da kann ja auch ein gewisses wirtschaftliches Kalkül dahinter stecken.
By the way, kann ja auch immer noch mal der ein oder andere Punkt vom Laster runterfallen.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Das ist ja nicht, dass wir jetzt das Holstein jetzt kampflos aufgeben
Nein,
sollen.
Nein, das meine ich nicht. Sie werden auch noch ein Spiel gewinnen. Da bin ich mir sehr sicher.
Mhm.
Ich glaube aktuell aber einfach nicht, dass es reichen wird.
Mhm.
So, also, dass da Punkte noch bei rumkommen und dass wir auch noch das ein oder andere Spiel sehen werden, was deutlich besser geführt wird, da bin ich von überzeugt.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass es am Ende reichen wird. Und wenn du jetzt einfach so ein bisschen, wie du ja immer mit dem Pokal sozusagen planst, zweite Runde erreichen, war ja immer so die letzten Jahre als Zweitligist, ne? Zweite Runde erreichen, das kalkulieren wir ein in unseren Saisonetat.
Mhm.
Und alles, was darüber hinausgeht, nehmen wir natürlich gerne mit. Aber wenn wir dann in der zweiten Runde rausgehen, hat es für uns zumindest wirtschaftlich jetzt in diesem Sinne keine großen Folgen.
Mhm.
Und wirtschaftlich ist vielleicht auch ein Thema, weil es kann ja auch ein Weg sein, jetzt die genannte, bei der Mitgliederversammlung genannte Umsatzsteigerung mitzunehmen, also einfach den Laden ein bisschen in Schwung zu bringen, die höheren TV-Gelder mitzunehmen, die sich ja auch in dieser Jahreswertung dann noch weiter bezahlt machen werden, um das wirklich mitzunehmen, abzugreifen, auch in dem Wissen, dass eben in der kommenden Saison das wieder auf deutlich niedrigerem Niveau sein wird und das Stadion zum Beispiel ja auch eine Baustelle irgendwie sein wird und da Einnahmen wegfallen und es auch nicht schön ist, auf einer Baustelle zu spielen und so weiter.
Deshalb denke ich auch gerade, weil du das mit der Baustelle ansprichst, die Infrastruktur mit Schwerpunkt Holstein-Stadion. Also jeder bei Holstein ist natürlich sicherlich gewillt und würde sich freuen, wenn die Bundesliga gehalten werden würde. Allein schon aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus. Aber die Vorstellung, dann auf einer Baustelle mit vielleicht 9, gerade in der Anfangsphase oder 10, mit einem Fassungsvermögen mit 9 oder 10.000 Zuschauern spielen zu müssen, das ist genau wie du sagst, das ist aus wirtschaftlicher Sicht problematisch und das ist aber auch aus dem Gefühl heraus außerordentlich problematisch. Das wird schon schwierig genug in der zweiten Liga.
Mhm.
Und deshalb, sage ich mal, ist man vielleicht in der Führungsetage bei Holstein nicht bis ins Mark erschüttert, wenn der Klassenerhalt nicht funktioniert. Für uns ist es
ohnehin
schon erledigt.
War ja von Beginn sowieso so, ne? Also, dass man gesagt hat,
auch deshalb sagt Wolfgang Schwenke ja, dass es keine, in einem großen Doppelinterview, dass es keine Starttransfers geben wird in der Winterpause, auch wenn der Notgroschen da ist. Starttransfers sind jetzt nicht, dass Holstein Harry Kane von Bayern München wegkaufen will aus dem laufenden Vertrag, sondern das sind vielleicht Spieler, sag ich mal, was bei uns in Kiel Starttransfers sind, vielleicht Spieler, die vielleicht mal schon 50, 60 Bundesligaspiele auf dem Buckel haben und vielleicht ein bisschen Erfahrung mitbringen. Das wären Starttransfers. Da müssten die Störche ins wirtschaftliche Risiko gehen, ins für mich überschaubare wirtschaftliche Risiko, was man auch schon am Anfang der Saison hätte gehen können. Aber da kann man geteilter Auffassung sein. Wir dürfen mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass Holstein Kiel in eine Zweitligasaison ohne große finanzielle Schieflage sein Glück weitersucht. Und wenn es denn so sein soll, dann kann man das gut oder schlecht finden, dann ist es halt so.
Ja.
Aber vorbereiten sollte man sich darauf.
Definitiv.
So wie die Pläne für das Stadion langsam konkreter werden, eventuell.
Das ist ja auch das, ne? Dieses eventuell, und das ist ja seit Jahren, ne?
Manche sprechen davon, dass nicht nur Holstein, sondern die Stadt dazu, aber Holstein ist dann natürlich federführend. Man hat zumindest was Vorstellungen und Planungen anbelangt, den Hut auf. Und da hat man, einige sagen, 10 Jahre verpennt. ich sag, die Zeit nach 2017, nach dem Aufstieg in die zweite Liga, dass man da vielleicht ein Jahr wartet, ob man sie konsolidiert oder zwei Jahre vielleicht sogar wartet, das ist ja nachvollziehbar. Aber wenn man dann sieht, wie das funktioniert, dann hätte man bei Zeiten Hand anlegen müssen, ob das dann an der gleichen Stelle das Stadion neu gebaut werden oder umgebaut werden muss oder an anderer Stelle, das liegt im Auge des Betrachters, wie man es dann gerne hätte oder was möglich gewesen wäre. Fakt ist, es ist nicht viel passiert, außer Pläne, die in der Schublade verstaubt sind, ohne konkret zu werden. Und jetzt ist es halt soweit und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne?
Jetzt Samstag, erstes Testspiel.
Testspiel unter Vorbereitungsspiel unter Wettkampfcharakter, das ist ja das Gute.
Das stimmt.
Es ist ja nicht irgendwie, komm, wir schuppen mal gegen Klein Kleggersdorf da, ne? Sondern nein, unter extremen Wettkampfbedingungen optimal.
Das stimmt.
Gegen und, RB Leipzig.
Und genau das ist ja das, wo man beim Champions League Teilnehmer mit der ganzen Power auch finanziell, die dahinter steckt, am Anfang der Saison, die ja klar in diese Kategorie unerreichbar reingestellt hätte, die sind auch ganz schön am Kriseln. Da kommt dann doch irgendwie beim geneigten Holstein-Fan schon wieder leichte Hoffnung durch, ne?
Ja, also ich würde mich davon nicht besonders blenden lassen. Also Marco Rose steht ja nach 6 Spielen ohne Pflichtspiel, ohne Sieg, davon 5 Niederlagen heftig in der Kritik. Wir nehmen das ja wie bekannt immer mittwochs morgens auf, vor der Abend spielt.
Ja.
RB noch Pokal zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, da kann die Sachlage schon ganz anders aussehen. Deshalb
könnte es am Samstag in Kiel heißen, ich habe heute leider keinen Rose für dich.
Ja, auch das könnte passieren. Oder man sagt in Leipzig, also selbst bei einer Pokalniederlage gegen Frankfurt, jetzt nehmen wir nochmal Kiel mit und dann schauen wir mal, wenn wir da nicht gewinnen, dann ist endgültig Feierabend. Naja, mal gucken, was da passiert. Das ist aber natürlich alles Spekulation. Man muss das Spiel heute Abend natürlich abwarten. Nichtsdestotrotz hat Leipzig, auch wenn die großes Verletzungspech haben und sicherlich nicht mental auf der Höhe des Geschehens sind oder so, haben die trotzdem noch eine super gute Qualität. Ja. Und da muss man sich gar nichts vormachen irgendwo. Ne?
Trotzdem ist das, also wenn wir letzte Woche über St. Pauli gesprochen haben, dass die gebeutelt sind personell, dann muss man sich mal Leipzig angucken.
Ja, ja.
Da gibt es quasi zweitäglich einen neuen Ausfall irgendwie. Aktuell stehen insgesamt 13 Feldspieler mit Profierfahrung zur Verfügung und nur 3 gelernte Verteidiger, ne? Mit Petröder, Henrichs und Orban. Also das gibt bessere Voraussetzungen für vor allen Dingen für eine Mannschaft, die in 3 Wettbewerben spielt.
Ja,
was Teil des Problems ist,
ja,
was ja auch zum Beispiel, wir haben ja auch so mal angeschnitten leicht medizinische Abteilungen, ne? Belastungssteuerung, Training und so weiter. Das hat jetzt Rose komplett zugegeben. Ne? Also da sind einige, die sind einfach wegen fehlender Belastungssteuerung wahrscheinlich mit Verletzungen jetzt geplagt, weil man es gar nicht anders machen kann, weil man gar nicht mehr andere Spieler zur Verfügung hat. Ne? Da kann man nur hoffen, dass die fit bleiben. Man kann sie nach den Spielen vernünftig regenerieren und so weiter. Aber so mit Belastungssteuerung bei 3 Spielen in der Woche oder mindestens 2 ist da nicht viel. Ne?
Nee, da wird es schwierig. Da muss man natürlich bei der Kaderplanung extrem Rücksicht drauf nehmen und das extrem im Auge behalten. Das heißt, sprich, der Kader ist in aller Regel beim Champions-League-Teilnehmer, der seriös plant, personell sehr aufgebläht. Und um genau diese Dinge dann eventuell handeln zu können, dass man auch vermeintlich unersetzliche Spieler mal, dass man denen mal eine Pause geben darf oder geben kann. Ob das jetzt in Leipzig so passiert ist oder ob das einfach nur eine Anhäufung von wirklich massivem Pech ist.
Ich glaube, es ist beides ein bisschen,
ja,
also,
ja,
Kader ist nicht riesig. Trotzdem ist es, wie du gesagt hast, ne, also wenn man sich alleine mal anguckt, wer da in der offensiven Reihe noch steht, mit Openda, Šeško und Silva,
ja, ja,
ist das immer noch überbordende Qualität.
Würden wir gerne jeden nehmen.
Ja.
Auch angeschlagen, auch im Moment angeschlagen, ja. Ein kleiner Ruf nach Leipzig. Wir nehmen auch angeschlagene Spieler, bauen sie hier auf und dann können sie in der nächsten Saison gerne wieder für RB auf Punkte und Torejagd gehen.
Kein Problem.
Aber zumindest in dem Punkt ist Holstein ja auch ohne Dreifachbelastung äußerst konkurrenzfähig. Denn mit Timo Becker Zehenbruch und Patrick Erras Gehirnerschütterung im Training, dann dieses Gehirnerschütterungsprotokoll, was eingehalten werden muss. Die beiden sind auf jeden Fall 0,0 Option. Nicht, also für dieses Spiel sowieso nicht, aber für Timo Becker dürfte das Jahr gelaufen sein. Marco Comenda wäre ja auch noch eine Abwehralternative, musste das Training auch abbrechen mit einer Sehnenreizung oder wie man das bezeichnen soll im Adduktorenbereich. Das ist sinnigerweise da, wo er schon mal vor 2 Jahren operiert worden ist. Das sind jetzt mit Colin Kleine-Bekel noch dazu gerechnet, sind das jetzt auch keine tollen Nachrichten. Carl Johansson ist vielleicht eventuell erneut eine Kaderoption, aber sicherlich nicht für die Startelf nach so langer Pause. Also da können wir zumindest
was sehen.
Alexander Bernhardsson, genau. Kelati, genau. Ja, aber ich meinte jetzt hauptsächlich für die Defensive. Da ist natürlich erstmal ein bisschen übersichtlich das Personal, was zur Verfügung steht. Da können wir mit Leipzig schon mal mithalten.
Und da stellt sich die Mannschaft dann beinahe von alleine auf beiden Seiten.
Ja, das kann man so sagen. Aber ich sag ja, wenn man das ernsthaft druckentlastend tatsächlich verinnerlicht, dass eigentlich 0,0 Chance besteht, die Klasse zu halten. Dass man jetzt einfach nur noch, das ist ja schon schwer genug, weil niemand will sich ja blamieren und jeder Spieler will sich auch präsentieren. Natürlich. Auf der großen Bühne. Das ist ja eine Riesenchance, vielleicht auch für die eigene Karriere nochmal einen zusätzlichen Schwung nochmal zu bekommen. Das darf man ja alles nicht unterschätzen. Es geht ja jetzt in erster Linie um Vereinsinteressen, aber es geht natürlich sekundär, vielleicht mehr sogar als sekundär, auch um eigene Interessen, die der Spieler, ja. Deshalb muss jetzt niemand denken, wenn man sowas tatsächlich im Kopf umsetzen würde, dass man sich da gehen lässt oder sowas. Und also da, so ist es ja nicht, dafür sind es alles Profis genug. Aber ich hätte da auch einen Ansatz, sagen wir mal, zusätzlich noch. Ich weiß, dass unser Cheftrainer Marcel Rapp, der Gott sei Dank im Gegensatz zu Marco Rose ja nicht zur Diskussion steht, und das meine ich auch aus tiefster Überzeugung, das wäre fast eine Farce. Ich hoffe nur, dass er nicht selbst irgendwann sagt, ich sehe hier wenig Möglichkeiten, noch irgendetwas zu entwickeln. Deshalb müsste ich eventuell den Weg frei, also mache ich den Weg frei. Also ich hoffe, dieser Satz fällt nicht. Das würde mich schon sehr betrüben. Also gehen wir mal davon aus, dass Marcel Rapp hier weiter Lust und Laune verspürt an der Entwicklung, an der gedeihlichen Entwicklung, zumindest im sportlichen Bereich des Vereins, weiter federführend teilzuhaben. Hätte ich dann einen kleinen Ansatz, Marcel Rapp weiß ich ja, strategische Grundordnungen sind nicht so seins, die hält er ja so teilweise für ein bisschen, ich sehe das immerhin als taktische Leitplanke, die natürlich extrem flexibel gehandelt werden muss. Also in letzter Zeit, in den letzten Spielen, beziehungsweise fast in der ganzen Saison, hat man auf eine Dreier-Fünferkette gesetzt. Wie gesagt, mit Blick auf eine etwas defensivere Grundhaltung, etwas tiefer stehen und so weiter und so weiter. Ich würde umswitchen auf ein 4-4-2. Extrem flexibel. Ich könnte die personelle Anordnung auch gleich mitliefern, wenn es gewünscht ist.
Bitte sehr.
Also im Tor bleibt dann, wie schon erwähnt, Timon Weiner. Kann man drüber diskutieren, ist aber jetzt nicht die größte aller Baustellen.
Würde ich auch sagen, nicht der entscheidende Hebel.
Und für ihn wäre es vielleicht das Allerwichtigste zu erkennen, pass auf, das ist hier nicht irgendwie, hier geht es nicht um Existenz oder Nicht-Existenz irgendwo. Ne? Bei einem Abstieg gehen hier auch, wenn überhaupt, unwesentlich Arbeitsplätze verloren. Also das ist hier anders als bei anderen Vereinen, das ist ja in dem Kieler Weg inkludiert. Das ist das Schöne dabei. Also Weiner im Tor, dann hätte ich so eine Vierer Abwehrkette im Angebot mit Rosenbaum, Schulz und Ivicic in der Mitte und Gehspiel dann vielleicht links versetzt, immer schön verschieben. Davor eine Viererkette im Mittelfeld mit Remberg, der so als verkappter Achter die Bahn für Rosenburg mal frei machen kann und dann selber vielleicht etwas defensiver, je nach Gusto und Spielsituation, Knutzen, Gigovic und Porat. Und vorne würde ich dann empfehlen, da ja Steven Skripski möglicherweise von seinem Virus, wissen wir nicht genau, noch geschwächt ist, dass er vielleicht nicht auflaufen kann oder möglicherweise nur eine Einwechseloption ist, würde ich also empfehlen, mit Harris Houdini anzutreten, der mit seinen Toren ja doch überrascht, muss man sagen, auch auf St. Pauli wieder.
Ja.
Strammer, schlanker Schuss, so wie es relativ einfach aussehen. Genau daran liegt ja die Qualität, wenn es einfach aussieht.
Ja, das ist diese Schnörkellosigkeit,
so.
die man braucht. Ne?
Und an seiner Seite Makrelen-Ben-Pichler. Der soll sich mal schön wieder ein Torerfolg angeln, was ja sein Hobby ist. Und wie wir ja gelesen haben und gehört haben, sind Makrelen und Matjes seine Favorites, und also Makrelen-Benny, Petri Heil, sagen wir mal so.
Kann man so sagen.
Also es ist eine Empfehlung, ne? Also kann man so machen, ich würde es so machen.
Ja. Also, herab, übernehmen Sie. Und dann wollen wir mal sehen. Dann wissen wir wenigstens, wenn es dann in eine Büx geht, dann wissen wir ja, wo wir die Kritik ansetzen. Nämlich bei dir.
Hätte ich nie gemacht. Wie kann man denn das machen?
Genau, herrlich.
Ja. Naja, es ist einfach ein Spiel, ne? Und so, als solches muss man es auch verstehen, ne? Und die Zuschauer machen es ja vor. Das ist ja das Erstaunliche auch. Ja. In Begleitung, irgendwann wird dieser Begriff Kieler Weg vielleicht sogar mal kultiviert irgendwo, ne? Weil das ist ja wirklich erstaunlich, also dass jetzt auf dem Kiez, dass da 2800 Schlachtenbummel oder vielleicht waren es auch noch ein paar mehr mitfahren, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber in der Woche zuvor in Bremen und in den Heimspielen und ist egal, ob sie verlieren oder nicht, kaum ein böses Wort, auch am Millerntor gab es vielleicht die eine oder andere Nachfrage, aber das ist ja nicht vergleichbar mit anderen Fußballstandorten, die mit einer anderen Bundesliga-Tradition daherkommen, da würden die Fans dann mit hasserfüllten Gesichtern am Zaun rütteln und die Spieler herzitieren und ach, was wäre da schon wieder los bei 9 Niederlagen in 12 Spielen. Ne? Das ist hier charmant anders und das darf auch gerne charmant anders bleiben. Ne? Ja. Weil nimm den Druck einfach vom Kessel, zocken, locker bleiben, einfach Lust haben. Niemand erwartet mehr was hier in Kiel, Großartiges, außer Leidenschaft und Kampf und das alles, was so dazugehört zum vernünftigen Fußballspiel, auf diesem Niveau. Aber vor allem in der Restrepublik erwartet niemand mehr was. Blamieren ist nicht. Dieser Begriff ist einfach, den gibt es nicht.
Ja.
Der steht nicht nur auf dem Index, der steht nicht nur nicht auf dem Index, der ist gar nicht mehr vorhanden. Wenn es denn was Gutes gibt an diesen Negativerlebnissen bisher, was Ergebnisse anbelangt, dann ist es das. Also locker bleiben, zocken, Spaß haben, ne? Und dann sollen wir mal sehen, was die Beine da so hergeben und die Köpfe und die Handlungsschnelligkeit und alles, was dazu gehört. Ne?
So machen wir das. Ach. Ich finde, das ist ein vernünftiger Ansatz.
Ja.
Das ist ja auch, das bei allem, was wir ja sagen und das immer so meckerig daherkommt, ne?
Mhm.
Dass wir die Qualität reicht nicht und so, das ist, es ist ja vielleicht auch gar nicht schlimm.
Ne? Nein.
Es ist ja gar nicht schlimm. Es ist halt so, man muss es konstatieren, man darf halt nicht die Augen davor verschließen, man muss es so festhalten, dass es so einfach nicht reicht für die Bundesliga, aber das muss ja jetzt auch kein...
Ist kein Weltuntergang.
Ist kein Weltuntergang, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das so annimmt, dann ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, es war von vornherein einkalkuliert, dass das wieder runtergeht. Wahrscheinlich hätte man sich erhofft, dass man etwas konkurrenzfähiger wirklich um den Klassenerhalt mitspielt und wenn es dann am Ende unglücklich runtergeht, ne, geschenkt sozusagen, auch wenn Abstieg natürlich immer wehtut und es immer blöd ist, aber das wurde halt mit eingepreist und dann ist das auch so in Ordnung, wenn es so eintritt.
Machen wir Party Bundesliga, wunderbar, man muss ja auch ehrlichkeitshalber sagen, in den meisten Spielen hätte Holstein dann, sag ich mal, zur Pause, weil sie ja in 11 Spielen von 12 immer im Rückstand gelegen haben, in den meisten Spielen hätte man auch höher zurückliegen können als die jeweiligen Spielstände. Aber wenn man dann die 90 Minuten insgesamt betrachtet, war das jetzt auch gegen die Bayern und gegen Mainz, wo man komplett chancenlos war. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu.
Ja.
Es fehlen halt die kleinen Dinge. Und deshalb kann ich nur das wiederholen, was wir hier auch schon zu Saisonbeginn gesagt haben oder vor Saisonanpfiff. Vielleicht wäre mehr möglich gewesen, wenn man in ein gewisses wirtschaftliches Risiko gegangen wäre. Das haben wir jetzt eingangs dieses Gesprächs auch schon wieder konstatiert. Aber eine Garantie gibt es dafür natürlich auch nicht, dass es dann anders gelaufen wäre. Die Wahrscheinlichkeit hätte sich erhöht. Das ist natürlich immer so eine Geschichte, ob man das will oder nicht. Und da sage ich, vielleicht gibt es da auch einen gewissen kausalen Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Gebaren und der real existierenden Infrastruktur, sprich Stadion, Umbau und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir die Situation nochmal, wie sie ist und also...
Und der Antrag darauf, das Spiel erst in der zweiten Halbzeit beginnen zu lassen, dürfte genauso abgeschmettert werden wie der Antrag von Carsten Willmann, den er bei uns im Podcast gemacht hat, nur noch im Westen auswärts zu spielen.
Ja, auch der Eilantrag gegen Mainz, 7 Spieler auswechseln zu dürfen in der Pause, wurde auch abschließend bescheidet.
Außerdem wäre das gegen Leipzig tatsächlich gar nicht so gut, wenn man da mit der zweiten Halbzeit anfangen würde, weil die sind nämlich die beste Mannschaft der Liga in der Viertelstunde nach der Pause.
So sieht's doch mal aus.
Mit 7:1 Toren.
Na.
Insofern, das lassen wir mal schön beiseite.
Also da treffen also die beiden erste Halbzeit-Nullinge aufeinander.
Richtig.
Ja,
richtig.
Das ist auch interessant.
Fand ich schlecht.
Nee.
Also wer im Stadion Bierdienst hat, in die erste Halbzeit legen.
Ja, dringlich.
Ja, dann schauen wir uns das an,
wie
das wird.
Ja, ich bin da ganz entspannt.
Samstag 15:30 im Holstein-Stadion.
Gucken wir mal. Gegen RB Leipzig haben wir... hat Holstein auch schon mehrfach gespielt. Da, ich erinnere mich noch an Zeiten, vierte Liga, dritte Liga.
Der letzte Sieg von Holstein gegen RB Leipzig in der Regionalliga, Saison 11-12. Tor zum 1-0.
Marc Heider.
Fide Sikora.
Ah, Fide Sikora, ja, siehste.
Und das letzte Duell tatsächlich in der dritten Liga, 22. Februar 2014, das war ein 0-2. Das war die Aufstiegssaison von RB.
Nur mal so, nette Anekdote aus der dritten Liga. Ich glaube, wann war das, 2015 oder 20, irgendwas um den Dreh muss gewesen sein. Holstein hat die Saison gut begonnen und 2014 kann es auch gewinnen, ist egal. Und hat das erste wichtige Auswärtsspiel bei RB Leipzig, für damalige Verhältnisse super Kulisse, 16.000 Zuschauer. Und Ex-Kollege Frank Molter nach dem Spiel in seinem Hotel, wo er übernachtet hat, fährt mit dem Fahrstuhl und trifft wen im Fahrstuhl? Yusuf Paulsen.
Ja.
Yusuf Paulsen, dänischer EM-Teilnehmer, Nationalspieler und seit gefühlt Menschengedenken Sturmass bei RB Leipzig, damals für 600.000 Euro Drittliga-Verhältnisse, exorbitant hohe Summe verpflichtet worden als Jungspieler, als Jungstar und dann da bei RB Leipzig entwickelt und trifft Yusuf Paulsen. Das werde ich nie vergessen, weil deshalb muss ich dann immer ein bisschen schmunzeln, wenn man hört, dass das RB ein Retortenverein ist, ohne Tradition. Exakt richtig, kann man wirklich schlecht finden. Da gibt es viele, viele Argumente dazu. Kein Argument gibt es, was Personalpolitik bei RB Leipzig anbelangt. Auch wenn sie jetzt ein bisschen in der Krise gerade sind, aber das ist ja eine Krise auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, ja.
Und das Beispiel Yusuf Paulsen zeigt eindeutig, dass sie schon damals sehr, sehr gute Ideen hatten, die sie dann auch mit Kraft der finanziellen Möglichkeiten auch umgesetzt haben. Aber andere Clubs haben auch finanzielle Möglichkeiten und die haben leider gar nichts davon umgesetzt. Schalke 04 lässt grüßen beispielsweise als Traditionsverein und deshalb ziehe ich also, was in Leipzig da innerhalb kürzester Zeit, wenn man im Fußball Geschichtsepochen so bezeichnen will, innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben, das ist schon, das verdient Respekt und zeugt vom großen Know-how.
Das stimmt und das gucken wir uns am Samstag an.
Ja,
was da passiert.
Das aktuelle Produkt.
Das aktuelle Produkt.
Ja, genau.
Das aktuelle, also das halbe, weil die andere Hälfte ist ja verletzt zu Hause. Aber immerhin.
Samstag. Ja, da wird der Jürgen Klopp jetzt künftig drauf gucken, dass das nicht mehr passiert.
Ja, das ist auch als König der Belastungssteuerung.
Genau.
Ja, absolut.
Der hat ja auch nie Heavy-Metal-Fußball gespielt.
Nein, nein. Immer Verständnis dafür, wenn man sich mal zurücknimmt.
Genau. Und der als Obersupervisor wird sich da jetzt mal bei den Physios und beim Trainerstab umgucken, was da denn eigentlich los ist, ne?
Ja. Ja,
gibt's ja gar nicht. Der Kloppo.
Samstag 15:30 Uhr.
Ja.
Holstein Kiel gegen RB Leipzig. Wir sind natürlich mit dabei, mit dem Live-Ticker, mit dem Spielbericht und Statistiknoten, Nachspielzeitkommentar, alles, was dazugehört.
Aufstellung.
Natürlich.
Hat es ja schon gegeben, jetzt ist ja kein Geheimnis
mehr. Haben wir schon. Also die ist schon fertig.
Ja.
Alles Weitere können wir nicht beeinflussen.
Erstmal nicht.
Wir gucken mal, wie das dann wird. Das erste was hast du gesagt? Vorbereitungsspiele unter Wettkampfbedingungen?
Ja.
Das ist ein sehr sperriger Begriff. Wir müssen uns da noch was anderes für einfallen lassen.
Ja, aber das ist im bundesdeutschen Sprech auf Politikerebene beispielsweise jetzt gang und gäbe, dass da ungefähr 18 Worte in einem Gesetz drin stecken. Also von daher ist also Vorbereitungsspiel unter Wettkampfcharakter, das geht ja einwandfrei von den Lippen.
Einwandfrei. Jetzt, mal Mittwochmorgen. Mach das mal am Samstag nach anderthalb Stunden im Stadion.
VUW.
Fuff.
Wuff,
genau. Ein Wuff. Das erste Wuff. So nämlich.
Genau.
In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Trotz allem oder wegen allem, wie man es sehen möchte. Viel Freude, schönes Fußballwochenende. Wir sind nächste Woche wieder da und sprechen dann darüber, was das erste Wuff ergeben hat, wie groß das erste Wuff war und wie laut vielleicht. Und ja, bleibt mir nicht mehr zu sagen als vielen Dank, Opa.
Sehr gern.
Dafür euch da draußen eine schöne Zeit und dann bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.